Jojojo, willkommen zurück zu Polly on Tour. Mit der Fortsetzung von Palästina geht's gleich weiter. Was ich nur kurz ankündigen wollte, ist, dass ich jetzt wieder regelmäßiger Podcasts mache und angesetzt ist, dass jeder Donnerstag oder jeden Donnerstag eine neue Folge kommen wird. Also freut euch drauf und viel Spaß beim Hören. Genau, Tabea, du hattest ja auch Projekte gemacht mit Palästinenserinnen zusammen. Und was kannst du mir da über die Situation von ihnen erzählen? Wie geht es den Frauen?
Also ich glaube, was wichtig ist an der Stelle zu erwähnen, dass es halt für Palästinenserinnen, auch nicht für alle natürlich hier auch nochmal wichtig, aber vor allem die, die in der Westbank leben, natürlich so eine Doppelbelastung halt da ist. Also auf der einen Seite natürlich die Besatzung und auf der anderen Seite aber natürlich, dass es halt ein patriarchales System ist. Das heißt, sie haben halt irgendwie an zwei Enden zu kämpfen. Und das ist natürlich super zart. Genau, und dann ist halt so, dass es halt je nach Standort und wo sie halt leben, natürlich unterschiedliche Herausforderungen gibt. Also es gibt ein Dorf, das wir praktisch jede Woche besucht haben, das heißt Annabi Samuel. Und das ist noch in der Nähe von Jerusalem, aber schon hinter der Mauer. Also man muss durch sozusagen einen Checkpoint durchgehen, um nach Jerusalem zu kommen für die. Und dort ist es halt eben so, dass die Frauen halt ganz viele unterschiedliche Herausforderungen haben. Und also begonnen eben zum Beispiel beim Checkpoint, weil natürlich viele Frauen dort sich um den Einkauf natürlich kümmern. Das heißt, sie müssen eben über einen Tag dann schon dafür einplanen, eben nur Einkäufe zu machen. Und dann ist es aber zum Beispiel so, wenn sie jetzt zurückkommen durch den Checkpoint und ihre Lebensmittel haben, ist es halt so, dass sie nur eine begrenzte Anzahl von Lebensmitteln halt durchbringen können. Das heißt, eine Frau hat mir erzählt, sie hat halt gesagt, so sie hat halt irgendwie, weil die haben halt große Familien meistens, weißt du, und die haben halt irgendwie 20 Eier und dann haben sie am Checkpoint gesagt, nein, du darfst nur 10 Eier mitnehmen. Und das ist genauso, wie wenn ihr euch vorstellt, ihr fahrt so einen halben Tag zum Lidl, geht einkaufen, dann wollt ihr zurückgehen und dann wird die Hälfte von eurem Einkauf wieder weggenommen. Und das müsst ihr, das klingt jetzt vielleicht jetzt nicht so schlimm für jemanden, aber ihr müsst euch vorstellen, das ist euer Leben lang so. Ja, also das ist tatsächlich so das Erste, was ich von denen gehört habe. Und dann, genau, wir hatten schon vorher die Geschichte angesprochen mit den Krankenwegen, die dort nicht durchkommen. Das heißt, ich hatte eine Frau, die war eben schwanger und die war schon in den Venen. Und dann war sie mit ihrer Frau, also mit ihrem Mann im Auto und die wollten halt durch den Checkpoint durch und die Polizisten haben sie halt nicht durchgelassen. Und dann ist halt der Mann irgendwie ausgestiegen und hat halt begonnen, die Polizisten halt anzuschreien und zu sagen, Herr, was soll die Scheiße, lasst mich halt durch. Und dann haben sie ewig lang rumdiskutiert und die Frau schon fast das Kind geboren. Und dann haben sie sie irgendwann durchgelassen und zum Schluss ist sie halt vom Krankenhaus gestanden und hatte das Kind schon in den Armen und die Nabelschnur war halt noch dran. Also es ist halt auf sehr vielen verschiedenen Ebenen. Also von Kinder bekommen geht dort nicht so easy. Also du musst da tatsächlich ein Stück weit vorplanen. Du musst halt Gesundheitssystem, es gibt dort keine Gynäkologen. Also es gibt von der Palestinian Authority gibt's einen Arzt, der kommt einmal die Woche. Aber wenn sie zum Beispiel Medikamente brauchen, müssen sie wieder durch den Checkpoint durchgehen, weil es natürlich dort jetzt kein Gesundheitszentrum gibt in diesem Dorf. Und es gibt ja keine Gynäkologen. Das bedeutet halt, für die Frauen ist es halt so, wir kennen das, wir müssen irgendwie mindestens einmal im Jahr, oder zumindest sollten wir einmal im Jahr irgendwie zum Frauenarzt gehen. Bei denen ist es halt nicht so. Und das ist also natürlich da auch wieder eine Belastung. Und genau, also das sind halt irgendwie so die Probleme, die mit diesem Checkpoint kommen. Und dann ist es natürlich auch so, wie ich schon vorher gesagt habe, halt natürlich patriarchales System und das ist, natürlich ist der Palästina nicht davon ausgeschlossen, genauso wie auch hier in Deutschland in einem generell auf der Welt in einem patriarchalen System leben. Genau, würde ich noch gerne die Geschichte erzählen von der Frau, von dem sozusagen Leiter von diesem Dorf, das ist Nawal Barakat und Nawal Barakat kommt ursprünglich aus Jordanien und hat eben damals Aid Barakat geheiratet, also den Leiter von dem Dorf. Und sie ist halt eine super gebildete Frau, also die hat halt ihren Universitätsabschluss gemacht und arbeitet als Lehrerin und ist halt damals in dieses Dorf halt reingekommen und hat dann halt gesehen so, die Frauen werden hier halt relativ früh verheiratet, also die werden halt irgendwie alle mit 15, 16 halt verheiratet und das fand sie natürlich alles andere als cool und hat dann eben, also der erste große Schritt, den sie dort eben durchgesetzt hat, ist zu sagen, okay, alle Frauen müssen zuerst ihren Schulabschluss machen, bevor sie verheiratet werden. Und man kann sich natürlich vorstellen, dass die Männer davon nicht sehr begeistert waren in dieser Community. Und sogar ihr Ehemann hat sich halt gegen sie ausgesprochen und hat gesagt, nein, das sollst du nicht machen. Aber sie ist halt wahnsinnig stark geblieben und hat das halt durchgesetzt. Und bis heute ist es tatsächlich so, dass alle ihren Schulabschluss machen und die meisten machen eigentlich auch den Universitätsabschluss, bevor sie verheiratet werden. Genau, und dann hat sie nicht damit aufgehört, sondern sie hat dort eben auch ein Frauenzentrum errichtet und bis heute ist es eben so, dass sich die Frauen dort regelmäßig treffen und Aktivitäten zusammen machen und ganz wichtig auch, was ich auch immer mitbekommen habe, dass es eben nicht nur um diese Aktivitäten geht, sondern auch darum, dass Frauen sich halt eben austauschen, weil es eben ganz oft so ist, zum Beispiel in Kalandia Refugee Camp, dass wenn die Männer oder die Söhne oder die Brüder festgenommen werden, dass die Frauen nachher zurückbleiben. Das bedeutet, die Frauen sind dann oft die, die sich um die Familie kümmern müssen. Mhm. Und nicht nur das, sondern das sind auch die Leute, die nachher, wenn die Männer zurückkommen, Klammer auf, meistens sehr, sehr traumatisiert vom Gefängnis, Klammer zu, dass sie das halt irgendwie abfangen und halt irgendwie damit klarkommen. Und das ist halt, und ich habe halt immer wieder das gesehen, dass sowohl in Kalandia Refugee Camp als auch in diesem Dorf, wenn diese Frauen zusammenkommen und in Austausch treten und miteinander reden, dass da so viel passiert und dass da eigentlich so eine Kraft dahinter steckt, einfach nur dadurch. Und dann aber auch, dass sie tatsächlich auch aktiv werden, also eben auch Sachen machen, die Frauen eben rausbringen, politisch auch aktiv sind. Also Annabis Samuel, da gab es einen Tag, wo die Frauen eine Demonstration geleitet haben, weil die Hälfte der Männer im Gefängnis gesessen ist. Und dort gab es eine Demonstration zwischen jüdischen Settlern und diesem Dorf, weil das ist auch so ein bisschen Brennpunkt dort. Und da sind die Frauen einfach rausgegangen und haben diese Demonstration geleitet. Also ganz, ganz krass. Und das war halt so wirklich, also wir waren auch vor Ort und das war wirklich bewundernswert. Und genau, also deshalb, das ist halt nicht einfach. Und ich glaube halt, gerade auch zum Beispiel so in Beduinen-Communities, wo es natürlich konservativer ist und wo natürlich, wo wir auch, es war wirklich schwierig, auch dort Kontakt mit Frauen aufzubauen, weil die halt sehr zurückhaltend immer sind und du meistens immer mit Männern redest, wenn du in Communities bist. Aber dass ich schon das Gefühl habe, dass da, also so Emanzipation und also das, dieses Bild, was wir dann oft haben, dass wir sagen, ah ja, okay, das sind ja irgendwie Palästinenserinnen und die sind, das stimmt halt gar nicht. Also das gibt ganz, 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 ganz viele Frauen, die wirklich viel tun und die wirklich Eierstöcke haben.
Gibt es mehrere dieser Zentren oder ist es nur das einzige gewesen, was du so weißt?
Genau, also es gibt, also ich rede von den Communities, wo ich war. Mhm. Und das war im Annabis Samuel, also dieses Dorf in der Nähe von Jerusalem, schon in der Westbank drin. Und dann Kalandia Refugee Camp. Das waren diese zwei Communities von den Frauen, die wir sehr, sehr oft besucht haben. Und also fast jede Woche waren wir dort. Und da haben sich eben diese, also es sind keine Zentren, sondern es sind wirklich so Gruppen, die sich herausgebildet haben von diesen Frauen, die dann eben auf diversen Ebenen eben versuchen, auf der einen Seite gegen die Besatzung zu kämpfen, auf der anderen Seite halt versuchen, diese Frauen halt nochmal wirklich zu pushen und zu sagen, okay. Und was auch wichtig ist, diese Frauen, also die unter diesen schlimmsten Umständen leben, sie packen es trotzdem, die meisten davon, einen Universitätsabschluss zu haben. Also, was wirklich bewundernswert ist, weil studieren ist dort nicht einfach und studieren kostet wahnsinnig viel Geld und das ist halt echt, also da merkst du halt echt, was für eine Resilienz sie halt haben. Das ist unglaublich, ja.
Das ist unglaublich. Wie ist denn das mit Plätzen für Psychotherapie? Den Leuten passiert ja eine Menge Sachen. Bei der Recherche bin ich auf ein paar Sachen gestoßen, wo ich auch gedacht habe, ohne Psychotherapie kommst du da eigentlich nicht raus.
Das mit den vertrieben werden und flüchten,
ja.
Das wurde mir ja auch halt erzählt. So, du musst dir mal vorstellen, du bist vertrieben und du musst flüchten. Und viele sind ja auch nach Syrien geflüchtet damals.
Ja.
So, und dann kommst du da in ein Flüchtlingscamp und dann, puff, wieder Krieg und du musst wieder flüchten, du hast kein Zuhause mehr, gar nichts. Und du wirst immer nur weggeschickt, du musst immer wieder fliehen und bist jeden Tag mit dieser Angst und bist traumatisiert und Stresslevel gleich 1000. Und es ist so, krass, du kannst nicht zurückgehen, weil du gar keinen Platz mehr hast, so.
Ja.
Und dann flüchtest du nach Syrien und dann fängt dort ein Krieg an und dann musst du einfach wieder flüchten. Und deine Lebensverhältnisse sind einfach schon seit dann zig Jahren einfach scheiße.
Ja, und vor
allem, wo sollst du hin, so, ne?
Wo sollst du hin? Und vor allen Dingen die Leute, die zurück in Palästina kommen wollen, denen wird von Israel ein Vertrag angeboten, dass sie verzichten auf Rückkehr und dafür soll quasi ein Friedensvertrag entstehen.
Sie können halt nicht zurückkehren. Also das ist ja das Problem. Ja. Es gab ja das Oslo-Abkommen und seitdem hat sich halt nicht viel getan. Und das Traurige ist, dass halt die Palästinenser in der Westbank, also das sind ja schon die, die vertrieben worden sind, die haben ja damals in Israel gelebt, dass die halt sozusagen Flüchtlinge im eigenen Land sind.
Ja, genau.
Und dieses Versprechen von Israel, dass man sagt, sie können zurück und deshalb gibt es zum Beispiel in diesem Schlüsselsymbol, das ist das Symbol dafür. Also dass die Palästinenser sagen, das ist der Hausschlüssel, mit dem ich zurückkehren werde. Was aber,
ja,
also wahrscheinlich in absehbarer Zeit nicht passieren wird.
Und vor allem Thema psychologische Unterstützung. Also in der Familie in Ramallah, wo ich war, haben die Kinder mir, die zwei Schwestern mir halt auch erzählt, so 2 von 3 palästinensischen Kindern sind traumatisiert und posttraumatische Belastungsstörungen haben sie. Und tatsächlich die Jüngste, also die für mich übersetzt hat, Sie ist tatsächlich in Therapie. Ich weiß jetzt nicht, wie lange schon. Tatsächlich, sie kommt irgendwie aus Spanien oder so. Sie lernt tatsächlich auch mit ihr so ein bisschen Spanisch. Sie würde gerne Spanisch lernen. Und ja, ich stell mir mal vor, so ein 12-, 13-jähriges Mädchen ist schon seit zig Jahren in Therapie. Und wir haben keine Kindheit.
Ja, ich glaube halt, ich kann mich nur erinnern, dass ich mit den Frauen im Kanania Refugee Camp darüber gesprochen habe, weil, also Kanania Refugee Camp ist auch so ein bisschen so Hotspot für Raids. Das bedeutet, da werden ganz, ganz oft, vor allem in der Nacht kommen israelische Soldaten und nehmen eben Jugendliche fest oder Männer fest und die stecken danach im Gefängnis drin. Und wenn die halt rauskommen aus dem Gefängnis, dann sind die, also haben die halt klarerweise, nicht alle natürlich, aber haben die halt, die sind halt einfach fertig. Also natürlich bist du fertig. Ich glaube, jeder von uns wäre fertig, wenn er 3-4 Jahre im Gefängnis sitzen würde. Und ich glaube, das Problem ist halt auch, dass man das halt auch in der Situation sehen muss. Und das ist halt, also die Frauen, die verstehen das und die haben das auch gesagt, dass sie natürlich Depressionen haben und alles, aber das natürlich gleichzeitig, ich glaube halt in deren Lebensrealität halt wenig Platz gibt, um sich mit solchen Sachen halt auseinanderzusetzen, weil in der Realität musst du halt wieder arbeiten gehen und du musst halt irgendwie funktionieren in diesem System. Und ich glaube halt, also es gibt therapeutische Hilfe und es gibt Therapeuten und es gibt, glaube ich, sicher auch NGOs, die, mir fallen jetzt keine Namen ein, aber die so etwas anbieten. Und gerade in Geflüchtetenlager ist es oft so, dass dann, die sind von der UNHCR und die sollten dann, also zumindest offiziell sollten sie so etwas anbieten können. Aber ich denke mal halt auch, keine Ahnung, wenn wir uns auch zum Beispiel Deutschland anschauen, ich meine, wie viele von uns gehen halt wirklich zum Therapeuten oder wie lange das halt braucht, bis du halt sagst, du siehst es halt ein, dass du halt psychische Probleme hast. Und ich glaube, was auch nochmal wichtig ist an der Stelle zu erwähnen, weil wir haben jetzt sehr, sehr viel über die Palästinenser geredet, im Sinne von, dass es ihnen so dreckig geht und scheiße geht, aber ich glaube, gleichzeitig ist mir jetzt nochmal wichtig zu erwähnen, an der Stelle, dass ich eigentlich durchweg, trotz dieser super schlechten Lebensumstände, also die sie halt in denen sie leben, dass sie halt einen unglaublichen Humor haben, unglaubliche Lebenskraft, also 10.000 Mal mehr als das, was ich irgendwie in Deutschland sehe. Und ich kann mich noch immer erinnern, wie ich einmal bei einer Agrikulturzerstörung war und der Besitzer, ich habe halt mit dem Besitzer geredet und er sagt so zu mir, weißt du, Tabea, es wäre auch schon irgendwie komisch, hätten sie es nicht zerstört. Also irgendwas würde da halt falsch laufen. Und dann hat er halt gelacht und das war halt so, also die haben also eine unglaubliche Resilienz. Ich glaube, ich habe in meinem Leben noch nie mit Menschen zu tun gehabt, die so viel Stärke mitbringen und die so viel Humor mitbringen und die so viel Lebenskampf irgendwie mitbringen. Und das ist halt, glaube ich, an der Stelle nochmal wichtig zu erwähnen, weil das ist halt so, wie ich das halt wahrgenommen habe. Und eigentlich über solche Themen haben wir natürlich geredet, aber die meiste Zeit hatte ich halt eher das Gefühl, dass sie, wie wir halt Menschen halt sind, wir gewöhnen uns an Situationen und wahrscheinlich schneller, als wir halt irgendwie glauben. Und die sind halt in dieser Situation drin und die kennen das halt gar nicht anders. Und die haben halt ihre Strategien entwickelt, um halt damit umzugehen. Und das sind halt, zumindest in meinen Augen, halt wunderschöne Strategien.
Ja, voll. Ich habe mich ja auch mit einem unterhalten über 4 Stunden. Das war gerade, wir haben wirklich über Gott und die Welt gesprochen. Wir haben alle Themen durch, die existieren, glaube ich, durchgenommen. Und ich habe auch zu ihm gesagt, so, er ist ein Vater von, ich weiß nicht, viele Kinder, so, ne? Ich glaube so 8, 9 Kinder. Und ich meinte zu ihm so, ey, mein höchstes Respekt an dich, so, du hast so viele Kinder und du lebst eigentlich mit dieser Angst, so von wegen eines der Kinder oder mehrere stehen auf, gehen zur Schule, kommen nie mehr wieder vielleicht, so weißt du? Und mit dieser Angst zu leben und kein Geld zu haben, hart zu arbeiten, um die Familie irgendwie zu ernähren und alles drum und dran. Und mit so wie, ich meine, ich bin froh, dass ich mich selbst irgendwie ernähren kann, so, ne? Also,
da können wir uns mal echt eine Scheibe abschneiden von den Palästinensern,
wirklich. Also wirklich, dass sie das unter einem Hut bekommen, irgendwie alles zu managen und dann halt mit diesen Lebensumständen irgendwie klarzukommen, mit, wie Schottabea meinte, mit so einem Humor. Es ist krass. Es ist so krass. Können wir uns, glaube ich, einfach nicht vorstellen.
Ja, beziehungsweise eigentlich können wir uns das als Beispiel nehmen dafür, wie gut es uns hier geht
und wie dankbar wir sein können. Wir jammern auf einem fucking hohen
Niveau. Ja, und ich meine, natürlich hat jeder halt seine Probleme, oder? Aber ich denke mal halt so, die sind also echt durchwegs dermaßen stark und dermaßen lebensfreudig, das ist unglaublich, ja.
Alter, das ist gut, dass ihr das nochmal sagt, weil wenn man das so hört, man macht sich viel die Platte so, dass es Leute sind, die einfach zu Hause sitzen, die ganze Zeit traurig sind, die halt einfach auch, es gibt ja auch nicht wirklich einen Ausweg jetzt gerade daraus. Keiner weiß, was in den nächsten Jahren wird.
Ja.
Sie wollen ja genauso wenig, dass Israel einnimmt. Und das ist gut, dass ihr das nochmal erwähnt habt.
Ja. Und auch mir wurde, Leila hat ja zum Beispiel gesagt, so, weißt du, ich habe kein Problem mit einem jüdischen Nachbar. Ich komme klar, aber ich werde es niemals akzeptieren, dass wir besetzt sind.
Ja, Das ist auch voll
wichtig. Das ist das Ding.
Das ist das auch durchweg, was ich auch immer wieder gehört habe, dass sie mit den Israelis und oder mit den Juden haben sie kein Problem. Die Politik ist das Problem und die Soldaten sind das Problem.
Deswegen fühle ich mich so scheiße, dass die westliche Welt dagegen nichts tut. So, Putin greift Ukraine an, da werden Sanktionen geführt und dies und das, Menschenrechtsverletzungen werden finden statt. Mhm. Und Israel macht genau das Gleiche eigentlich.
Und schon vor 70 Jahren so. Natürlich. Und von der UN wurde es ja auch damals eigentlich aufgeteilt. Und du meintest ja auch, es ist eine UN-Resolution.
Viele, ganz viele Verstoße. Nochmal zur Definition. Mein Arbeitsalltag bestand aus, wir gehen zu Hausterstörungen, wir gehen dorthin, wir nehmen die Details auf, Hausterstörungen sind illegal. Und das heißt, wir gehen nach Hause und es gibt ein Tool von Menschenrechtsverletzungen, wir kreuzen das an und das wird weitergeschickt an die UN. Also das war meine Arbeit. Und ich habe nicht nur Hausterstörungen, sondern auch andere Sachen. Also es ist wirklich nichts anderes, außer genau das. Und das ist schwarz auf weiß. Also da braucht man nicht emotional darum diskutieren, sondern da geht es wirklich um Menschenrechtsverletzungen. Da geht es darum, UN-Resolutionen gebrochen zu haben.
Frage ist, was bedeutet das heutzutage, wenn nichts passiert? Und das ist eine rhetorische Frage, weil es gibt darauf keine Antwort.
Ja.
Es gibt ein oberstes Gerichtshof, es gibt das internationale Gerichtshof, den Den Haag. Mhm. Aber die Staaten müssen erstmal selber entscheiden oder dürfen selber natürlich eigenständig entscheiden, ob sie überhaupt da reingewählt werden wollen und ob sie da überhaupt belangt werden können. Und deswegen können wir uns ja vorstellen, dass sie natürlich da drin nicht sind. Es wird auch weiter nichts passieren. Das Wichtige ist nämlich auch Wasser. Wir reden sehr wenig über Wasser, wenn wir über Israel und Palästina reden. Und ich muss auch sagen, ich wusste das auch selber überhaupt gar nicht. Ich habe mir darüber nie einen Kopf gemacht. Aber Israel und Palästina liegt einfach mal in der Wüste. Das Wasser, das rund um Palästina und Israel liegt und zum Wasserverbrauch genutzt wird, kommt aus den Golanhöhen und dem See Genezareth. Sowohl die Golanhöhen als auch der See Genezareth sind in israelischer Hand. Wobei Israel so viel Wasser aus dem See abzapft, wie das eigene Volk braucht. Rund 3/4 des Jordanwassers fließt so aus dem See in die israelischen Haushalte und auf israelische Felder. Flussabwärts im Gebiet der Palästinenser führt der Jordan nicht mehr genug Wasser, um die Palästinenser damit vollwertig zu versorgen. Wie habt ihr das Problem mit der Wasserknappheit in Palästina erlebt?
Ja, also ich finde, man kann das halt schon sehen. Ich nehme jetzt nochmal das Beispiel Jerusalem, weil ich auch dort die meiste Zeit verbracht habe. Dass du halt siehst, wenn du von West-Jerusalem nach Ost-Jerusalem gehst, also in West-Jerusalem ist zum Beispiel so, ist easy, du gehst in ein Café oder du gehst auf die Toilette, fließt in das Wasser auf den Häusern, schon aus wie hier, und dann gehst du halt nach Ost-Jerusalem und du siehst halt die Wassertanks auf den Häusern, und das ist eben deshalb, weil eben diese Restriktionen von Wasser eben vorhanden sind und weil die Leute eben dann teilweise tatsächlich das Wasser einfach gestoppt ist, also die Leute haben kein Wasser, deshalb diese Wassertanks, und genau, also das ist dieses... Also das Wasser ist halt wieder dieses ein kleiner Teil von diesem riesengroßen System zur Unterdrückung von Palästinenserinnen und eben um diesen Alltag von Palästinenserinnen unglaublich schwer zu machen und eigentlich unmöglich zu machen. Und wenn wir darüber nachdenken, dass eigentlich Wasser ein absolutes Grundrecht ist und jeder eigentlich auf dieser Welt Anspruch auf Wasser haben sollte, ist das natürlich der absolute Wahnsinn. Also das ist ganz, ganz schlimm.
Definitiv.
Ich glaube, was ich an der Stelle nochmal ganz kurz erwähnen wollte
zum Thema United Nations...
Ich habe das gerade nochmal offen hier. Und zwar, es gab eine Abstimmung im Februar war die, oder Februar oder März, wo nochmal alle Staaten, die zu United Nations dazugehören, das sind viele, gab es eine Abstimmung darüber, ob eben in Israel und Palästina nochmal eine Aufrollung von dem Fall sein sollte, wo man nochmal sich anschaut, dass internationales Recht eben verstoßen wurde. Also, dass man nochmal da reingeht und schaut, okay, wurde das wirklich verstoßen? Wie oft wurde das verstoßen? Und die Abstimmung ging tatsächlich positiv aus. Wichtig an der Stelle zu erwähnen, die meisten europäischen Länder haben dagegen abgestimmt, also gegen eine Untersuchung. Aber jetzt tatsächlich sollte es sein. Also sie sollten diese Untersuchung durchführen, was sehr, sehr gut ist, weil das bedeutet natürlich Reverse, wenn sie dann draufkommen, was natürlich der Fall ist, dass eben Menschenrechtsverletzungen da sind, dass dieser Fall tatsächlich nochmal wieder aufgerollt werden könnte. Und das heißt, es ist gut und das heißt, es passiert etwas. Also das ist auch nochmal wichtig zu erwähnen. Es ist nicht nur einfach so, dass man sagt, man schaut die ganze Zeit weg.
Okay,
aber, okay. Genau, gut. Aber Deutschland hat dagegen gestimmt.
Achso, by the way, auch wegen Medien und so, von wegen einseitig berichtet, wie jetzt zum Beispiel die Sache mit Ramadan. Da habe ich ja die Tagesschau geguckt. Und das hat mich so wütend gemacht, dass klar, okay, ich bin, wie gesagt, Menschen töten mit Gewalt oder verprügeln voll dagegen. Dabei spielt es keine Rolle, wer du bist. Aber es wurde halt dann erwähnt, dass es halt Auseinandersetzungen gab und so und dass jemand angegriffen wurde. Ich weiß nicht ganz genau, wer gestorben ist, ein Israeli. Und da haben sie aber halt nur so bruchstückmäßig erwähnt, so, ja, es gab auch Auseinandersetzungen mit den Palästinensern, aber war nicht, also da ist nichts Schlimmes vorgefallen und sowas in der Richtung, ist kein Zitat oder sowas, aber so habe ich das wahrgenommen. Und ich dachte mir nur so, ich habe meine Quellen, ich habe meine Leute, die ich kenne, und wenn ich mir dann die Videos und Bilder ansehe in den Moscheen, wo die mit Knüppel zusammengeschlagen wurden und das wurde halt einfach nicht erwähnt, das ist, hallo, klar, ich bin, auch wenn Palästinenser irgendeinen Israeli verprügeln oder meines Erachtens auch dann halt umbringen, so, ich bin da auch dagegen, klar. Aber wir stecken halt nicht in deren Haut. Weißt du, in den deutschen Medien wird dann halt immer der Palästinenser als der Böse abgestempelt, so. Wo ich mir denke, so, wo sind aber auch die Bilder von Settlers oder von den Soldaten, die genau das Gleiche gemacht haben. Der Palästinenser jemanden, einen Israeli angegriffen hat. So, und das wird nicht rübergebracht. Und das finde ich halt immer traurig, dass man das nicht zeigt. So, und dann natürlich haben dann vor allem das Thema Islam, Moslem in Europa, vor allem Deutschland, ist ganz schwierig durch die Medien, weil wir es einfach komplett verkackt haben. Ja. So auch in der Flüchtlingswelle 2014. Wir hatten mal ein Seminar gehabt mit einem, der sich darum beschäftigt hat mit Bildmaterial über halt Muslime. Und in dem Islam, Religion, die sind da ganz unten, was Bildmaterial betrifft. Dann gibt es Zeitungsartikel mit eigentlich einem schönen Thema, aber da werden Bilder verwendet, die abschreckend sind, negativ, aggressiv sind. Und es ist so krass, es wurde uns dann erstmal so richtig bewusst, wie wenig Material wir eigentlich haben, über das Thema Islam oder Moslem zu sein. Und das ist krass, wer hat dann gesagt, so Kanada zum Beispiel hat so eine große Bilddatenbank, sprich, die können halt viel mehr variieren und einsetzen als wir in Deutschland. Wir hängen da ganz unten und es muss sich eigentlich auch ändern, so ganz stark ändern.
Ja, auf jeden Fall, natürlich.
Und das wenn man dann so Nachrichten sieht von wegen, ja, der Moslem, der Palästinenser, der Syrer, die haben das Schlimmes gemacht, das sind böse Menschen, natürlich haben dann die ganzen Bürger, die Weißen, Angst davor, oder ein Afrikaner, auf der Straße zu sehen, oh mein Gott, das ist ein Vergewaltiger. Oh mein Gott, der könnte mich umbringen.
Dazu will ich auch noch mal ganz kurz einfach einen Appell daran machen, dass man nie Dinge verallgemeinern sollte.
Ja.
Und dass Taten keine Nationalität haben.
Ja.
So, und dass das halt leider auch über Jahre hinweg eigentlich systematisch ist, oder Verdrängen von Minderheiten.
Ja,
einfach um eine Meinung zu bilden. Und das ist genau das, worüber wir reden, den Einseitigen. Und deswegen, Leute, ich empfehle euch auch, geht mal auch auf Instagram, guckt euch mal wirklich hier, folgt wirklich mal den Seiten.
Zum Beispiel Days of Palestine.
Auf Telegram, ja.
Telegram, aber die haben auch Instagram tatsächlich.
Ja. Genau, also auf Instagram.
Days of Palestine, Telegram, 2648 Nachrichten. Zum Beispiel Badeh Waik ist ein Menschenrechtsaktivist, den ich in Hebron kennengelernt habe.
Mhm.
Auch zum Beispiel die Instagram-Seite Human Defenders.
Palästina spricht, ist ja auch Palästina super, spricht. Von Deutschland, eine Organisation, da kenne ich auch eine persönlich, ist richtig cool.
Okay, dann folgt bitte auch einfach mal oder guckt euch wenigstens die Seiten mal an, Palästina spricht.
Vielleicht dann nochmal zum Abschluss, es ist also Israel-Palästina ist ein Thema, es ist so gigantisch und groß und sowas kann man, wir finden keine Lösung jetzt. So, es kann man nicht in 5 Minuten oder in einer Stunde klären, wer jetzt Recht hat und wer nicht, wer böse ist, wer nicht. Es gibt niemand ist böse, so, weißt du, das sind alles Menschen. Aber es ist ein schwieriges, komplexes Thema.
Es ist sehr komplex.
Und wir sind klar Fotojournalisten, du bist eine Journalistin. Es ist gut, dass man darüber redet, sich beschäftigt mit dem Thema, dass man sich austauschen kann. Aber das ist ein Thema, wir werden niemals aufeinander kommen. No way, wir können uns jahrelang darüber unterhalten und finden keinen Nenner, außer wenn halt Politik was macht, mal so, weißt du.
Ja, es liegt an der Regierung halt, dass sie was ändern. Es sind nie die Leute, es sind immer eigentlich die Regierungen und die Politik. die quasi uns dazu bringen, so geteilt zu sein. Deswegen lasst euch auf sowas nicht irgendwie ein, dass ihr gegen irgendjemanden seid. Wichtig ist das Miteinander. Wir dürfen nicht vergessen, wir sind alles nur Menschen. Und in erster Linie sind wir auch Mensch. Und dieses Nationalitäten-Ding ist meiner Meinung nach so ein bisschen sekundär. Deswegen hoffe ich einfach, dass wir alle ein Verständnis dafür haben. Und wir das jetzt auch einfach, oder ich vor allem die Mädels interviewt habe, aus ihrer Sicht, weil mir das wichtig war, wirklich zu hören, was passiert da. Und genau das ist es. Wenn man es nicht glauben kann, dann geht da wirklich selber hin. Guckt es euch an, macht eure Erfahrungen damit. Genau. Es ist sehr komplex und wir werden noch verschiedene Podcasts machen müssen, um das überhaupt alle Themen reinzuholen. Genau. Das ist nur mal wichtig zu sagen einfach, damit man auch so ein bisschen versteht, dass wir nicht irgendwie, keine Ahnung, einfach so aus Spaß so tun, als seien wir Politologen oder so. Das sind einfach wirklich private Geschichten. Genau. Und noch zum Ende zu sagen, was kann man denn als einzelner Mensch machen, wenn wir das jetzt wissen?
Ja. Genau, also ich wollte es auch noch eine Sache sagen zu dem, was Hile gesagt hat. Ich glaube tatsächlich, dass die Situation nicht ausweglos ist. Ich glaube tatsächlich, dass auch jetzt gerade was passiert in Palästina, also jeder, der die Medien irgendwie verfolgt, weiß ja, dass es mit der Regierung gerade sehr problematisch ist. Ich denke mir, das wird wahrscheinlich zu einem Widerstand kommen. Und also das sind jetzt nur meine persönlichen Meinungen, aber ich glaube, dass es früher oder später wahrscheinlich wieder zu einem Bürgerkrieg kommen wird, was ich natürlich nicht haben will, aber ich glaube, das wird halt eine Konsequenz davon werden. Also ich glaube, da wird sich auf jeden Fall noch etwas tun in den nächsten Jahren und vor allem auch in den nächsten 2 Jahren. Ich glaube, das also wird tatsächlich etwas passieren und hoffentlich natürlich etwas, was zu einem gerechten Frieden führen kann. Nichtsdestotrotz denke ich mir, für jeden, der in Deutschland sitzt oder wo auch immer diesen Podcast hört, ich glaube, jeder kann etwas tun. Und das allererste ist, glaube ich, dass man sich informiert und wie wir, glaube ich, schon vorher darüber gesprochen haben, deutsche Medien sind leider nicht in Deutschland, sondern generell in Europa, ist es natürlich immer sehr schwierig, weil die sehr einseitig berichten. Deshalb informiert euch und schaut euch wirklich Quellen an, die objektiv darüber berichten. Und was ich da empfehlen kann, was eh schon vorher Sile gemeint hat, also ich glaube, jeder hat heutzutage Instagram oder Social Media, folgt den Seiten, Palästina spricht, Days of Palestine, da bekommt ihr echt jeden Tag nochmal Informationen rein, was gerade passiert, und die sind immer sehr, sehr aktuell und sehr, sehr objektiv. Es gibt von OCHA, von United Nations, einen Newsletter, den ihr abonnieren könnt, wo ihr dann wirklich auch nochmal Zahlen und Daten und Fakten präsentiert bekommt von der Westbank. Und ich glaube, das ist auch ein gutes Stichwort, um zur Argumentation rauszugehen, weil ich glaube, es ist wichtig zu argumentieren. Und gerade in Deutschland, ich habe auch immer wieder die Erfahrung gemacht, dass Leute nachher zu mir herkommen und sagen, Atabi, aber ist das nicht antisemitisch? Und bevor ich mich auf solche Diskussionen einlasse, zeige ich Ihnen die Zahlen. Und ich zeige Ihnen, wie viele Menschenrechtsverletzungen gerade stattgefunden haben oder wie oft da schon wieder irgendwie Völkerrechte gebrochen wurden. Und beruft euch auf Zahlen, Daten und Fakten und ich glaube, dann ist alles gut. Da muss man auch nicht emotional werden. Dann ist gut. Genau, was ihr auch schon Polly vorher erwähnt hat, geht nach Israel und Palästina und seht das mit euren eigenen Augen. Ich glaube, das ist immer das Beste, was man tun kann.
Und also mit wirklich, den Leuten sprechen.
Genau, geht. Und das ist wirklich für alle, die für einen deutschen Reisepass haben, sollte das kein Stress sein, einzureisen. Und unterstützt israelische und palästinensische Menschengruppen, Menschenrechtsgruppen und Friedensorganisationen, genau. Das kann jeder von zu Hause aus tun. Also das ist etwas, was relativ easy ist. Da habe ich eh auch schon vorher ein paar erwähnt davon und ihr werdet sicher online noch 10.000 mehr davon finden. Und genau, also das... Und in Deutschland gibt es noch Demonstrationen. Da könnt ihr auch noch hingehen. Ganz wichtig. Jetzt im Ende Mai gibt es, glaube ich, Nakba.
Ah ja.
Ja, in Berlin gibt es eine ganz große Demonstration.
Ach, krass.
Genau, also es gibt sehr, sehr viel, was ihr tun könnt.
Let's go.
Wir müssen nicht hinfahren, aber wir können was tun.
Ja, vielen lieben Dank auch für diese ganzen Informationen. Ich werde es definitiv auch nochmal in Betracht ziehen, da hinzugehen. Nein, seid alle gut zueinander, meine ich. Weißt du, auch als einzelner Mensch hast du schon auch eine gewisse Macht, wie du mit anderen Leuten über Dinge redest. Und deswegen, genau, probier mal zu sehen, dass es 2 Seiten gibt. Und ja, vielen Dank euch erstmal, dass ihr da wart, dass ich hier sein durfte.
Danke dir, Pauli.
Ey, es war super interessant.
Es ist sehr gut, das alles mal loszuwerden, nochmal darüber zu reden.
Ja, nein, natürlich. Es ist auch nochmal eine Art Verarbeitung, denke ich mal, wenn man das nochmal wirklich so aufholt. Genau, wir hören uns das nächste Mal. Ich bin wieder am Start. Ich bin wieder im Podcast-Himmel. Und ja, freut euch auf die nächste Folge. Wuhu!